Ich möchte euch gerne etwas Weihnachtliches vorlesen aus dem Alten Testament. Und dann wollen wir heute im Laufe dieses Teils nach Bethlehem gehen, gemeinsam. Es sitzen ja einige unter uns, die freuen sich schon drauf, dass wir im Frühjahr oder im März nach Israel fahren und dort auch Bethlehem besuchen werden. Aber heute gibt es mal einen kleinen Vorgeschmack auf das für uns alle. Ich lese aus Micha 5. Micha ist einer der kleinen Propheten im Alten Testament, hat nur ein paar wenige Kapitel. Aber dieser Prophet sagt etwas ganz Wichtiges über das Kommen des Messias, nämlich er nennt den Ort, wo der Erlöser herkommen soll, wo der zukünftige König Israels geboren wird. Dann heißt es dort: Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, du bist zwar eine der kleinsten unter den Städten Judas, doch aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Er gibt sein Volk den fremden Preis, bis die Gebärende gebiert und einen Sohn zur Welt bringt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, und dieser selbst wird Friede sein. Das heißt, der Friedensbringer. Also in dieser kleinen Stadt Bethlehem soll er geboren werden, völlig unbedeutend. Ich möchte euch heute Morgen gerne ein Stück weit, wenn es gelingt, auf Weihnachten einstimmen, ihr Lieben. So, dass wir nicht bloß die kommenden Feiertage im Auge haben, wie alle Welt, verbunden mit viel Stress, mit viel Unruhe und mit viel Trubel, wie es ja häufig ist, ohne das Eigentliche noch wahrzunehmen, auch in dieser Vorweihnachtszeit, in dem Advent, in dem wir stehen, sondern dass wir uns einlassen auf diese Zeit. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es manchmal so ist, die Zeit läuft dahin und es geht an dir vorbei und du wachst plötzlich auf und sagst, Mensch, jetzt ist Heiligabend. So soll es nicht sein und so muss es nicht sein. Sondern wir dürfen jetzt schon uns darauf einlassen und willentlich und mit Erwartung auf das Geschehen zugehen, uns hinbewegen und jetzt auch schon davon erfasst werden. Deswegen gibt es die Adventszeit, die Zeit der Erwartung, wo man sich schon ausrichtet auf das kommende Ereignis, auf das, was dann geschehen wird. Heute ist bereits der zweite Advent. Jim und Ludwig haben den Adventskranz wieder gebaut und die zweite Kerze brennt bereits. Wir sind also schon wieder mitten in der sogenannten Staatenzeit, wie es bei uns in Bayern heißt, obwohl diese Zeit, die Wochen vor Weihnachten, alles andere als zu den ruhigen Zeiten gehören, ja, äußerlich zumindest. Die Pflanzenwelt dagegen, ihr Lieben, die Bäume und die Sträucher, und sogar die Gräser, die sind zur Ruhe gekommen und haben alle Aktivitäten eingestellt. Die Natur braucht diese Rast. Und wir brauchen es auch. Eine Zeit, wo alles mal stillsteht und zur Ruhe kommt. Wo einmal nicht produziert wird. Wir sind ja so auf Produzieren angelegt. Wo Stille eintritt. Wir haben das sehr nötig, damit wir hören, was unser Herz gerne erreichen möchte. Still und starr ruht der See, heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Dann geht's weiter. In den Herzen wird's warm. Still schweigt Kummer und Harm. Mensch, das ist eigentlich die Sehnsucht des Herzens, dass das zur Ruhe kommt. Sorge des Lebens verhallt. Wie geht's weiter? Freue dich's, Christkind kommt bald. Darf man das so sagen, so kindlich? Ich glaube schon. Dann geht's noch weiter. Bald ist heilige Nacht. Der Chor der Engel erwacht. Horch nur, wie lieblich es schallt. Freue dich, das Christkind kommt bald. Horch nur, heißt es da. Und genau das ist oft unser Problem. Das fehlt uns manchmal so im Getriebe der Zeit. Wir hören nicht mehr, wenn der Engel kommt und zu unserem Herzen spricht und mitten in der Arbeit anspricht, wie bei den Hirten damals. Er kam ja auf das Feld und hat diese Hirten angesprochen, mitten in ihrer Arbeit, in dem Betrieb, und er hat sie auf das Geschehen im Stall aufmerksam gemacht. Und sie gingen dann heraus und hat sie herausgeholt, regelrecht aus ihren Gedanken und aus den Dingen, die sie bewegt haben, aus den Kümmernissen des Alltags. Dieser Ruf des Engels hat alles verändert für diese Hirten. Aber dazu mussten sie ihn hören. Chor der Engel erwacht. Horch nur, wie lieblich es schallt. Hand aufs Herz, wir hören oft nur das laute Stimmengewirr und das Reden der Welt, das unaufhörlich von außen in uns eindringt. Die vielen Stimmen, die sich ständig Gehör verschaffen wollen und dauernd uns von allen Seiten in Beschlag nehmen und unsere Aufmerksamkeit nehmen möchten, Tag ein, Tag aus. Wenn du dann noch einer bist, der Radio hört, der Fernsehen sieht, der Zeitung liest, von überall her kommen diese Stimmen. Das sind die einen. Und dann hören wir meist auch immer, unser eigenes Reden. Das ständige Kommentieren und Erzählen, Artikulieren und Erklären, Rechtfertigen und Verbalisieren unserer eigenen Gedanken, wo wir unablässig uns mitteilen und umgekehrt mit der Welt kommunizieren und unsere Wahrnehmung und Interpretation, unsere Meinung, unseren Standpunkt, unsere Sicht der Dinge äußern und vertreten. Auch das hören wir dauernd. Wir hören uns ja selber reden. Und dann gibt es noch die inneren Stimmen, die auch da sind und von der die Bibel auch ganz deutlich spricht an mehreren Stellen. Da ist einmal das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens, das bereits ganz am Anfang in Genesis 8, Vers 2 beschrieben wird, als Gott den Menschen klassifiziert und sagt, das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens, boah, unser eigenes Herz, aus dem viele Gedanken aufsteigen und von denen Jesus einmal sagt, dass nicht alle davon gut sind. Auch das redet zu uns. Diese Gedanken hören nicht die anderen, aber wir selbst. Wir hören sie und wir können sie wahrnehmen. Und manches, was da aus dem eigenen Herzen so hervorkommt, ist manchmal ganz schön beunruhigend. Stimmt's? Doch, doch. Ja, und dann ist da noch die Stimme des inneren Kommentators, die auch jeder von uns hat, der ja ständig alles beurteilt und bewertet und permanent seine Statements zum Besten gibt, mit dem wir ebenso immer fortwährend im Dialog sind, wo wir sozusagen mit uns selber reden, wo das Für und Wider, das Richtig und Falsch, das Gut und Schlecht und anderes abgewogen und diskutiert wird, unhörbar für die anderen, aber laut und deutlich für uns selbst. Wo man vielleicht auch manchmal ein inneres Verklagen erlebt, wo sich Gedanken, und so sagt es das Neue Testament in Römer 2, gegenseitig verklagen und entschuldigen. Gibt's das? Auch das gibt es. Der Apostel Johannes schreibt im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 20, einmal von dem eigenen Herzen, das uns verurteilt. Auch das sind wir selbst. Das ist unser eigenes Reden, unsere eigene innere Rechtsprechung. Und die können wir nicht einfach abstellen, ja? Wir können das nicht einfach ausblenden. Dazu muss man hören. Nämlich die Stimme, die nicht einfach nur in unser Ohr kommt, sondern die unser Herz erreichen will. Die muss man hören. Das lösende Wort und den Zuspruch vom Herrn, der größer ist als unser Herz und uns frei spricht, wenn wir es denn hören und für uns annehmen mögen. Damit sein Friede unser Herz wieder erreicht. siehe, wir verkündigen euch Frieden, sagen die Engel. Große Freude, große Freude. Und die wird uns ja manchmal geraubt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur irgendwelche Stimmen hören, sondern die Stimme auch, die immer wieder vom Himmel kommt und die unser Herz berühren will und unser Herz finden will, damit sich die ersehnte Ruhe auch einstellen kann und der Friede das Herz erfasst und wir zur Ruhe kommen. Denn Gott ist größer als unser Herz, das uns so leicht verklagen kann. Die Rechtsprechung Gottes ist eine andere als unsere. Wir möchten gerne perfekt sein. Und weil wir es nicht sind, kommt oftmals diese Stimme, die uns dann zu schaffen macht. Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind, aber dass er vollkommen ist. Und dass er uns gerecht macht und wir ihm recht sind, so wie wir sind, wenn wir uns ihm hingeben und ihm folgen wollen. Und dass er es dann recht macht. Aber das muss ich hören. Das muss mein Herz erreichen und darf nicht überschallt werden von all den anderen Stimmen, die auch hier da sind. Ja. Auch der Apostel Paulus erwähnt ein inneres Reden in seinem ersten Brief an Timotheus und er bezeichnet es als Gedanken des Zweifels, die aufsteigen können. Er sagt, er spricht von zweifelnden Überlegungen. Ist auch so eine innere Stimme. Zweifelnde Überlegungen, die ihre Stimme erheben und Menschen innewohnen, die keinen festen Stand haben. Und so ergänzt dann der Apostel Jakobus in seinem Brief, in Jakobus 1, Vers 6, die dann hin und her geworfen sind von den unterschiedlichen und Meinungen und Gedanken, die da in ihnen sind, wie eine Welle auf dem Meer hin und her getrieben wird vom Wind. Das sind unhörbare Stimmen für die anderen, aber doch durchaus hörbar für denjenigen, in dem sich das ereignet. Und wie oft sind wir dann gefangen in dem, was unser Ohr erreicht, was wir hören und was wir sehen und in unserer eigenen Stellung dazu. Bei all dem Getöns hört man dann manchmal nicht mehr so leicht den Ruf, der nicht direkt das Ohr trifft, sondern zum Herzen spricht, bald ist heilige Nacht. Der Chor der Engel erwacht, horch nur, wie lieblich es schallt. Mensch, was Liebliches, das haben wir doch nötig, oder? Dass wir was Liebliches hören. Etwas, was unserem Herzen, unserem Leben wirklich gut tut. Was die inneren Wellen glättet und uns zur Ruhe bringt und uns den Frieden schenkt. Hör nur, wie lieblich es schallt. Freu dich, das Christkind kommt bald. Du, um das zu hören, musst du dein Herz ausrichten, das ist auch ganz klar, auf das, was vom Himmel kommt. Das findet man nicht in der Hektik des Alltags, in dem ganzen Trubel der Zeit, sondern nur in der Stille und Abgeschiedenheit letztlich des Stalles, wo dieses Kind zur Welt kommt. Und dorthin werden die Hirten ja gerufen damals. Ne? Die hatten auch nichts mitgekriegt. Es wäre auch an ihnen vorbeigegangen. Die waren genauso beschäftigt und hingen ihren Gedanken nach. Aber sie hören den Ruf des Engels und dann alle Engel. Und sie machen sich auf, um dort in Bethlehem, da sehen sie dann etwas, was alles in ihnen zur Ruhe bringt. Was ihr ganzes Leben verändert und ihnen einen Frieden gibt, den die Welt nicht geben kann, so sagt es Jesus später. Den wir aber heute schon haben dürfen in dem ganzen Trubel. Und wir sollten uns nicht mit hineinnehmen lassen. Natürlich sind immer Dinge da, die erledigt werden müssen. Aber es ist nicht so, dass uns das alles so dermaßen in Beschlag nehmen muss, dass wir nur noch auf die Feiertage zuhecheln und dann endlich alles erledigt ist, einschließlich unsere Person. So muss es nicht sein, sondern wir dürfen uns heute schon freuen und das an uns heranlassen. Stillschweig Kummer und Harm, Sorge des Lebens verhallt, freue dich, das Christkind kommt bald. Wir sind ja alle ständig bedrängt von vielem, was Tag für Tag so auf uns einwirkt. Das Leben ist nicht leicht, muss man auch sagen. Das darf man auch sagen. Das ist kein negatives Bekenntnis. Das ist so. Das Leben ist nicht leicht. Aber gerade deshalb werden die Engel auch gesandt, damals zu den Hirten und auch zu uns, mit einer Botschaft, die sich völlig unterscheidet von all den anderen Botschaften, die wir immer wieder und Tag aus Tag ein hören. Freut euch, sagen sie. Freut euch, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und sie sprechen dann von einem Kind, das dort in Davids Stadt, und das ist Bethlehem, da kommen wir jetzt gleich drauf, dass dort in Bethlehem, in Davids Stadt, in einem Stall oder in einer Höhle, in einer Grotte, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe für Tiere zu finden ist. Und dann lesen wir weiter in Lukas 2, Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und die Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. So, und dort in Bethlehem, da fanden sie dann, was sie suchten und was sie letztlich mehr als alles brauchten. Und wir möchten uns heute Morgen auch einmal aufmachen, nach Bethlehem gehen, wo sich diese Dinge ereignet haben und wo seitdem unsere Zeitrechnung in zwei Teile geteilt ist. Ja, in die Zeit vor seiner Geburt in Bethlehem und in die Zeit danach. Und jeder Mensch, bewusst oder unbewusst, ob er will oder nicht, wird jeden Tag daran erinnert, dass dort etwas geschehen ist, in diesem kleinen Ort, das die Geschichte der Menschen für alle Zeit verändert hat. Gott ist Fleisch geworden und kam auf die Welt. Der Retter wurde geboren. Nicht in Rom, in der Hauptstadt der damaligen Welt, und auch nicht in Jerusalem am Königssitz, sondern in Bethlehem, in einem kleinen Dorf, das nichts darstellte, nichts galt und nichts hatte. Nicht einmal eine eigene Wasserversorgung. Es gab Zisternen, die immer wieder gefüllt werden mussten. Könnt ihr euch erinnern, David hat einmal einige seiner Krieger dorthin geschickt, heimlich, um Wasser zu schöpfen aus der Zisterne. Hat ihm nachher sehr leid getan, dass er das Leben seiner Leute aufs Spiel gesetzt hat. So, und alles das, das hat Bedeutung. Die Bibel schreibt ja nichts ohne Bedeutung. Und deshalb möchte ich heute wieder einmal einen Gang durch die Geschichte gehen und mit uns nach Bethlehem schauen heute Morgen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vergangenes Jahr haben wir auch etwa in dieser Zeit vor Weihnachten einmal den Stammbaum Jesu betrachtet, auch mit einer Präsentation. Wir haben gesehen, was das für Leute waren, die als die menschlichen Vorfahren Jesu da plötzlich die Bildfläche betreten, die da auftauchen. Und das waren bei weitem nicht alles tadellose Heiligenfiguren oder Heldenfiguren mit Heiligenschein, wie man meinen könnte. War es nicht. Aber alle, die dazugehörten, mit allen Brüchen und Fehlern in ihrem Leben, waren mit hineingenommen in die Rettung des Retters, der für alle Menschen kam. Besonders für die Schwachen. Besonders für die Schwachen. So, und heute wollen wir einmal kurz den Ort betrachten, den er sich für sein Kommen ausgesucht hat. Und wir werden wiederum sehen, dass das nicht eine makellose Umgebung war, in der er hineinkam, sondern er sich einen Platz erwählte, der bei Menschen nichts galt, ohne Glanz und Gloria. Buchstäblich. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, dir lässt der Herr sagen, du bist zwar eine der kleinsten unter den Städten Judas, doch aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Jetzt hätte ich gern mal die erste Folie. So, da es sich hier nicht um ein Märchen handelt, sondern um ein wahres geschichtliches Ereignis mit realen Orten und realen Personen, lässt sich dieser Ort und auch andere natürlich auf der Landkarte auch finden. Bethlehem findet man auf der Landkarte, auch heute noch. Bethlehem ist ja neben Jericho eine der ältesten Ortschaften überhaupt. Ja, mittlerweile fast 5000 Jahre alt, wurde gegründet als eine kleine Ansiedlung der Kanaanäer, noch lange bevor Israel bzw. Kanaan eingenommen wurde vom Volk Israel. Bethlehem bestand schon zur Zeit von Abraham, als er nach Kanaan kam, gab es diese Örtlichkeit schon. Hier sehen wir jetzt eine Karte, wie das Land nach der Landnahme von Israel, des Volkes Israel, aufgeteilt wurde in Stammesregionen. Das ist ja die verschiedenen Stämme. Hier unten ist Juda, hier ist Ephraim zum Beispiel, hier Manasse. Und von oben bis unten wurde dieses Land eben aufgeteilt. Und jeder Stamm hatte seinen ganz eigenen Stammsitz, sein eigenes Gebiet, auf dem die Sippen und Familien dann siedeln konnten. Und hier liegt Bethlehem. Hier liegt Bethlehem. Das könnt ihr weiter hinten nicht sehen jetzt, ja. Aber hier etwa ist es. Hier ist das Tote Meer. Hier oben ist der See Genezareth. Aus dem See Genezareth fließt der Jordan bis hinunter ins Tote Meer. Und hier westlich des Toten Meeres, nicht weit davon entfernt. Wie weit wird es sein? Dreiviertelstunde? Stunde höchstens, ja, Stunde vom Toten Meer entfernt, im jüdischen Hügelgebiet von Judäa. Wenn man oben auf dem Ölberg steht und nicht in die Stadt hineinschaut, sondern in die andere Richtung, dann geht es in die Richtung des Toten Meeres. Da schaut man dann in die Wüste hinunter und seitlich davon liegt Bethlehem. So, durch die Weihnachtsgeschichte ist Bethlehem ja bei vielen Leuten bekannter als Jerusalem selbst. Ja. Aber die meisten wissen kaum etwas von seiner Geschichte und den Zusammenhängen. Man kennt Bethlehem eben aus dieser Geschichte und die ist sehr bekannt. Die kennt wirklich jedes Kind, buchstäblich. Nächstes Bild. Das kennt ihr noch vom letzten Mal. Da ist der Stammbaum Jesu. Hier sehen wir Abraham, Isaak und Jakob. Bethlehem taucht zum ersten Mal in der Bibel, in der Geschichte der Erzväter auf. Die Erzväter, das beginnt mit Abraham, seinem Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob. Und dann sehen wir hier, Jakob zeugte 12 Söhne. Und einer davon war Benjamin. Diese 12 Söhne werden die Stammväter der Stämme Israels. Und der Sohn Benjamin wird natürlich zum Stammvater des Stammes Benjamin. Und da lesen wir etwas im Buch Genesis, Kapitel 35, ab Vers 19. Da geht es in dieser Geschichte auch um Bethlehem. Da wird Bethlehem das erste Mal bewusst und auch in erweiterter Form genannt. Also schon sehr, sehr früh, das ist das erste Buch Mose, noch in der Vätergeschichte, das ist noch lange vor Ägypten, da gab es noch gar keine Könige, das war noch vor der Richterzeit sogar. Ja, da war Abraham mit seinen Kindern unterwegs. Und Jakob kam dann, der auch viel unterwegs war, der ja verfolgt wurde von seinem Bruder Esau, weil er ihn betrogen hatte. Und er war auf der Flucht und war eben auch immer wieder unterwegs. Und da lesen wir eine Geschichte. Als Benjamin geboren wurde, war sein Vater Jakob gerade mit seiner Ehefrau, der Rachel, wieder einmal unterwegs. Und zwar von Bethel. Bethel liegt in Ephraim. Nächste Folie. Bethel liegt hier, von Bethel nach Bethlehem, das ist hier unten, da waren sie gerade unterwegs. Jakob hat hier eine Gottesbegegnung in Bethel, heißt Haus Gottes, und baut Gott dort einen Altar und macht sich dann auf den Weg Richtung Bethlehem, das da unten liegt. Und seine Frau ist hochschwanger. Und als sie fast da sind, setzen bei Rachel die Wehen ein. Und das Kind kommt jetzt zur Welt. Und Rachel stirbt kurz nach der Geburt. Zuvor aber, als sie merkt, dass sie es nicht überleben wird, gibt sie dem Kind einen Namen und nennt das Kind, das Neugeborene, Ben-Oni. Das heißt Sohn der Trauer. Als sie gestorben ist, gibt Jakob seinem Sohn einen anderen Namen und er nennt ihn Benjamin. Und das bedeutet Sohn des Glücks, weil er ihm geblieben war. Er hat die Frau verloren, aber sie hat ihm den Sohn geschenkt. Und das war ein Riesenglück für Jakob. Und deswegen gibt er ihm auch den neuen Namen. Für sie war das ein trauriges Schicksal, an dem Moment zu sterben. Sie würde ihren Sohn nie aufwachsen sehen. Aber für Jakob war es ein Segen, dass dieser Sohn geboren wurde, der ihm geblieben ist. Dieses Kind war das letzte der 12 Söhne Jakobs. Und das alles geschah bei Bethlehem, das Grab Rachels. Das kann man immer noch dort besichtigen, denn er hat ein Monument gebaut. Das ist natürlich mittlerweile alles verändert, aber man kann das immer noch besichtigen. Es ist eine Wallfahrtsstätte sowohl für Moslems als auch für Christen und auch für Juden. Allerdings dürfen Juden nicht dahin, weil es autonomes Gebiet ist. So, nächste Folie. Wir machen einen kleinen Exkurs. Das ist etwa 1000 Jahre später jetzt. Bethlehem gehört zum Stammesgebiet von Juda. Hier unten haben wir Juda. Das ist das Stammesgebiet von Juda und Bethlehem ist hier, gehört zu Juda. David kam aus Juda, das wissen wir. Er wird in Bethlehem geboren. Als dann später in der Königszeit unter Rehabeam, und Rehabeam ist der Enkel Davids gewesen, der ihm in der Dynastie nachgefolgt ist. Das war der Sohn Salomo. Salomo war der Sohn Davids, Rehabeam war der Sohn Salomos, also der Enkel Davids. Unter Rehabeam wurde das Reich geteilt, weil Rehabeam, als er an die Macht kam, wollte er neue Reformen einführen. Und seine alten Berater, die auch schon seinen Vater beraten hatten, hatten ihm nahegelegt, doch sanft zum Volk zu reden und ihnen Möglichkeiten zu öffnen. Es gab aber auch junge Berater, Freunde von ihm, die haben ihm geraten, hart zum Volk zu sein, sie zu geißeln und zu drücken. Und aufgrund dieser Entscheidung, die er dann getroffen hat, dem Rat der Jungen zu folgen, trennen sich 10 Stämme von Davids Haus und sagen, was haben wir mit dir zu schaffen? Wir machen unsere eigene Sache jetzt. Das lassen wir uns nicht gefallen. 10 Stämme gehen und das Reich zerfällt in ein Nord- und in ein Südreich. Die 10 Stämme bilden das Nordreich Israel. Das ist eben mehr hier oben. Der gehört ja auch noch dazu. Mehr hier oben. Und 2 Stämme bilden das Südreich Juda. Benjamin geht zu Juda. Benjamin und Juda gehen zusammen und bilden jetzt zukünftig das Südreich. Als nächste Erwähnung finden wir im Buch Richter Bethlehem. Buch Richter ist ja auch sehr, sehr früh. Da gab es noch lange keine Könige, da waren noch 1000 Jahre fast hin. Ja. Die Richterzeit ist eine Zeit gewesen, nachdem die Hebräer das Land eingenommen hatten. Hat jeder Stamm so vor sich hingewurschtelt, mehr oder weniger. Die waren dann noch nicht wirklich geeint und ein Volk, so wie sie es dann später waren unter den Königen, sondern jeder Stamm war für sich. Natürlich gehörten sie auch irgendwie zusammen. Und die Beziehung zu Gott, die war sehr, sehr wechselhaft. Es gab Zeiten, da waren sie eng mit dem Herrn zusammen und dann waren wieder Zeiten, wo sie den Herrn verlassen haben, heißt es. Und in diesem Verlassen des Herrn sind die Feinde rund um Israel wieder stärker geworden, sind ins Land eingefallen und haben sie wieder bedrängt. Dann schrien sie wieder zu Gott, bitte hilf uns. Und in diesen Hilfeschreien, die dann immer wieder kamen, hat Gott ihnen sogenannte Richter geschenkt. Und Richter bedeutet eigentlich Retter. Und diese Richter, diese Retter, die kamen, einer davon war zum Beispiel Simson, der ist sehr bekannt, Jephtha und andere, die haben dann die Situation wieder geklärt, haben das Volk zurückgeführt zu Gott, Friede ist eingekehrt, die Feinde mussten zurückweichen und jetzt ging's wieder gut. Und diese Retter, die waren dann auch mehr oder weniger diejenigen, die das Volk verwaltet haben in dieser Zeit und dem Volk gedient haben, Streite geschlichtet haben und so weiter und das Volk dann auch geführt haben. Sind die verstorben, hat oft wieder eine Zeit begonnen des Abfalls und es dauerte dann manchmal 10 Jahre, 20 bis zu 40 Jahren, wo es dem Volk dann aufgrund des Abfalls wieder schlecht ging und irgendwann fingen sie wieder an zu schreien zu Gott und Gott sandte ihnen wieder einen Richter, einen Retter. Und so ging das eine ganze Weile. Und in diesem Buch der Richter, ganz am Anfang, im 17. Kapitel, wird ein namenloser Levit genannt. Es wird nicht viel von ihm gesagt, sondern nur, dass er der Diener eines Mannes war, eines gewissen Micha. Und dieser namenlose Levit stammt aus Bethlehem. Also hier sieht man, wie auch in der biblischen Geschichte Bethlehem schon sehr, sehr früh genannt wird und in der Bibel eine gewisse Rolle spielt. Zwei Kapitel weiter, in Richter 17, lesen wir dann von einem Mann, der sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda nahm. Und das ist eine grausige Geschichte. Müsst ihr mal nachlesen. Diese Frau aus Bethlehem, die wurde von den Männern von Gibea, das sind Juden gewesen, die haben zum Volk Israel gehört. Und sie kamen ähnlich, weil er war mit seiner Frau unterwegs auf Reise, hatte dort übernachtet bei jemand. Und ähnlich wie bei Lot kamen die Männer dorthin und sagten, gib uns die Leute raus, die bei dir sind. Und er hat gesagt, nein, ihr könnt meine Tochter haben und so weiter, aber bitte vergreift euch nicht an den Gästen. Ja, und schließlich kam es aber so, dass die Nebenfrau von den Männern genommen wurde und die haben sie, diese Frau, die ganze Nacht vergewaltigt und geschändet. Und am nächsten Morgen starb sie. So etwas Ähnliches hatten wir jetzt in Indien vor einiger Zeit, ja, wo eine Horde Männer über eine Frau hergefallen sind. Aber das Entsetzen in Israel war groß. Wie kann so etwas in Israel geschehen? Nach dieser Nacht nimmt der Mann seine Frau, legt sie auf den Esel und bringt sie nach Hause. Dort zerstückelt er die Frau aus Bethlehem, die jetzt seine Frau war, in 12 Teile und sendet sie an die 12 Stämme Israels. Und die Ältesten der Stämme bekunden ihr Entsetzen, nicht über das Zerstückeln, sondern über die Tat, die dazu geführt hat, und sagen, wie kann so etwas in Israel geschehen? So, das war eine Frau aus Bethlehem. Nächste Folie. Auch das Geschehen aus dem Buch Ruth spielt sich zu großen Teilen in Bethlehem ab. Dabei geht es ja um das Schicksal von Naomi und ihr Mann Elimelech, die beide aus Bethlehem sind. Ja, die sind Einwohner von Bethlehem. Und sie gehen nach Moab und leben in Moab. Moab, ich weiß nicht, ob ich es lese, hier, ist hier östlich des Toten Meeres. Hier oben ist Bethlehem. Die haben dann eine Tour gemacht, weil in Bethlehem eine Hungersnot war. Bethlehem heißt Brothaus und trotzdem gab es dort öfter Hungersnöte. Ja. Sie sind dann herübergekommen, gingen nach Moab und dort konnten sie dann leben. Sie sind also ausgewandert für eine Weile wegen dieser Hungersnot. Und sie nehmen ihre beiden Söhne mit und die beiden Söhne heiraten dort in Moab moabitische Frauen. Nach dem Tod des Mannes von Naomi, Elimelech stirbt bald, sterben auch nach und nach die Söhne. Deshalb will Naomi wieder zurückkehren nach Bethlehem. Sie möchte sich wieder auf den Nachhauseweg machen und sie wird jetzt von Ruth, ihrer Schwiegertochter, einer der beiden Schwiegertöchtern, begleitet. Sie wollte unbedingt mit ihrer Schwiegermutter zurück in ihr Land. Naomi war das gar nicht recht am Anfang. Sie will sie nach Hause schicken. Die andere Schwiegertochter, für sie war klar, sie bleibt in Moab. Aber Ruth hängt sich an Naomi und will ihr folgen und schließlich lässt es Naomi zu. Ruth sagt, dein Gott ist mein Gott und dort, wo du hingehst, will ich bleiben, dort bin ich zu Hause, das ist mein Land. Und sie geht und begleitet ihre Schwiegermutter und beide sind ja Witwen, die Schwiegermutter als auch Ruth selbst. In Bethlehem angekommen, fassen die beiden Frauen dann relativ schnell Fuß und Ruth heiratet schließlich erneut, nämlich Boas. Boas ist ein Verwandter von Naomi, Es gibt verschiedene, Naomi, Naemi, weiß nicht, jede Bibelübersetzung sagt es anders, spielt auch keine Rolle. Die Erzählung endet dann schließlich mit der Geburt ihres Sohnes, des Sohnes von Ruth. Und den nennt sie Obed, der Sohn von Ruth. Fast 30 Jahre später, als Obed zum Mann geworden ist, längst erwachsen und selbst verheiratet war, bekommt auch er einen Sohn und er nennt diesen Sohn Isai. Isai ist der Enkel Ruths und dieser Enkel von Ruth, der wird der Vater von David. Der wird Davids Vater, dem späteren König von Israel. So die fremde Moabiterin Ruth wird somit in Bethlehem zur Urgroßmutter Davids. Da kommt eine, das haben wir ja letztes Jahr gesehen, die nicht zum Volk Gottes gehörte ursprünglich und ist plötzlich in der Messiaslinie. Und sie wird zur Urgroßmutter von David, der eine ganz große Rolle spielt auch. So in Bethlehem, jetzt gehen wir weiter, wächst David auf und er wird zunächst einmal Schafhirte, weil er der Jüngste in seiner Familie und der Sippe ist und keiner traut ihm etwas zu und er hütet die Schafe seiner Familie. In Bethlehem ist der Ort, wo er schließlich von Samuel zum König gesalbt wird. Aber er war noch der heimliche König. Es wurde noch nicht offenbar und es sollte noch nicht offenbar werden, denn es gab ja einen anderen König, Saul, zu dieser Zeit. Und das alles spielt sich in Bethlehem ab. Und der verheißene Messias, auch er sollte aus Bethlehem kommen. Der wahre König selbst sollte in Bethlehem geboren werden. Und deswegen heißt es hier, doch du Bethlehem, du bist zwar klein unter den Städten Judas, doch aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit. So, noch später, aufgrund des kaiserlichen Befehls zur Volkszählung, wird dann vor 2000 Jahren Bethlehem schließlich im Römerreich scheinbar ganz zufällig der Geburtsort Jesu, weil Josef aus Bethlehem kommt, der vermeintliche Vater. Und er musste dorthin gehen, um sich einzuschreiben in dieser Volkszählung. Josef, das haben wir auch schon gehört, ist gleichzeitig ein Nachkomme Davids. Er kommt aus der Königslinie. Maria auch, aber über einen anderen Zweig, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Und so erfüllt sich plötzlich diese Weissagung von Micha her, der 800 Jahre zuvor prophezeit hat, dass der Erlöser kommen wird. Und dass sein Geburtsort Bethlehem sein würde. Und diese Weissagung, die nahmen die Juden ins Alte Testament hinein, in ihre Schriften, in die Tora. Und die Tora wurde zu diesem Zeitpunkt seit 400 Jahren regelmäßig im Tempel und in den Synagogen gelesen, an jedem Sabbat. Und es wurde auch immer wieder diese Stelle gelesen, du Bethlehem, du bist zwar klein, aber aus dir soll mir der hervorkommende Erlöser sein. Der Retter sein wird. Immer wieder hören sie diese Schriftstellen, doch niemand ging nach Bethlehem, um dort mal nachzugucken. Niemand. Das war einfach ein zu armseliges Dorf. Die wichtigen Leute in Israel haben das völlig ignoriert. Von diesem Kuhdorf Bethlehem erwartete man einfach keinen König. Was ist schon Bethlehem? Erst als die Sterndeuter aus dem Morgenland kamen und in Jerusalem in den Königspalast kommen, weil sie dort den neugeborenen Königssohn suchen, da ließ der amtierende Vasallenkönig Herodes nachschauen, was die alten Schriften denn tatsächlich sagten. Und jetzt wollte er es wissen. Wo sollte er geboren werden? Und die Gelehrten am Hof und die Schriftgelehrten bestätigten ganz erstaunt, in Bethlehem, in Judäa. Nächstes Bild. Das ist Bethlehem heute. Fotografiert vor 2 Jahren zwischen 2 Häusern hinunter. Eine Stadt im sogenannten Westjordanland, im jüdischen Bergland, keine 10 Kilometer südlich von Jerusalem. Man fährt nur ganz kurz mit dem Bus oder mit dem Auto darüber. Hat heute etwa 30.000 Einwohner und nur noch etwa 15% Christentendenz stark abnehmend. Es ist palästinensisches Autonomiegebiet, das heißt, es steht nicht unter israelischer Verwaltung, sondern sie tun das selber. Und dort können keine Israelis hineinfahren und auch Touristen, das ist nicht ganz so einfach. Du kannst nicht mit einem Bus in Jerusalem losfahren und in Bethlehem im selben Bus ankommen, sondern du musst einen anderen Bus nehmen, einen anderen Busfahrer, nämlich jemand, der von da kommt. Und dann kannst du hineinfahren und kannst dir alles anschauen. Nächstes Bild. Erkennt ihr diesen Herrn da? Ja, ist allgegenwärtig in Bethlehem, wird verehrt wie ein Heiliger. Das ist hier ein Platz. Leider habe ich nur diese Aufnahme, geht jetzt auch noch weiter rund, ist relativ groß. Ist der Mangerplatz, der Krippenplatz dort. Und dieser Platz säumt quasi die Geburtskirche, die dort ist, mit dieser Grotte, in die man hineingehen kann, die heute mit einem besonderen Stein versehen ist, wo die Geburt stattgefunden haben soll. Also jedenfalls war es dort irgendwo, das ist sicher. Ja. Aber es wird ein besonderer Ort dort verehrt. Nächste Folie. So, das ist ein Blick auf die Felder Bethlehems. So schauen die heute aus. Damals waren das Wiesen und Weiden in diesem Hügelland, wo die Hirten ihre Herden gelagert haben und versorgten. Und das ist auch der Ort, wo hier irgendwo der Engel erschienen ist und schließlich die vielen Engel. Heute ist der ganze Teil oder das ganze Gebiet natürlich auch Teil der Stadt. Alles ist bebaut. Nächste Folie. Hier nochmal eine andere Perspektive. Man sieht schon, da hat sich viel getan. Nächste Folie. Nochmal ein anderer Blick auf die Felder von Bethlehem. Nächste Folie. Auch das ist Bethlehem. Heute. Das ist ein Teil der 8 Meter hohen Mauer, die auf einer Länge von etwa 1000 Metern im Norden der Stadt das Autonomiegebiet von Israel trennt. Das soll vor Attentätern schützen. Tut es auch tatsächlich. Wir waren auf der anderen Seite, an der Stadtgrenze von Jerusalem, in einem bestimmten Gebiet, da wurde von hier aus immer nach drüben geschossen. Und dort haben die Bewohner von Jerusalem, die dort lebten, ihre Häuser vermauert, Fenstern zugemauert. Aber als der Beschuss nicht aufhörte, haben sie das Viertel verlassen und sind weggezogen. Und das ist ein Grund, warum diese Mauer gebaut wurde, mit der Hauptgrund. Ja. Und tatsächlich, seitdem gibt es in diesem Gebiet keinen Beschuss mehr, weil die Raketen haben natürlich nur eine bestimmte Reichweite, die gehen nicht so weit. So, Nachteil ist natürlich für die Bewohner und für die Besucher, sie müssen weite Umwege machen, weil es gibt so Checkpoints, da musst du dann durch. Du kannst nicht einfach querbeet gehen, das geht nicht mehr so ohne weiteres. Nächste Folie. Ach, das ist nur nochmal eine Nahaufnahme. Eins weiter. So, auch das gehört zu Bethlehem. Bestes Bier im ganzen Nahen und Mittleren Osten. Der Wirt macht heute immer noch seine Geschäfte, das ist eindeutig. Mit den Touristen und auch den Einheimischen, ob er Zimmer für arme Paare hat, weiß ich jetzt nicht. Ja, und ob er Zimmer für arme schwangere Frauen hat, weiß ich auch nicht. Aber er lebt auf jeden Fall ganz gut dort. Nächste Folie. So, aber das gibt es heute in Jerusalem. Hier kann die heilige Familie einkehren, wenn sie genügend Kohle hat. Ja, so, da kriegt man ganz bestimmt ein Zimmer. Wer bezahlen kann, bekommt hier eine Unterkunft. Bethlehem lebt heute zum großen Teil vom Tourismus, überwiegenden Teil vom Tourismus, muss man einfach sagen. Jetzt die letzten beiden. Hier sehen wir die sogenannte Geburtskirche, nicht der rechte Teil, sondern der hintere Teil, der ganz nach hinten zurückversetzte Teil. Man erkennt nicht, dass es eine Kirche ist. Die Kirche wurde bereits, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im 4. Jahrhundert gebaut. Und es gab ein Portal im vorderen Bereich hier. Das war ein großes Portal ursprünglich. Dieses Portal hat man in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends zugemauert. Aus welchem Grund weiß man heute nicht mehr und es bleibt nur noch dieser kleine Einstieg hier. Das heißt, man muss sich bücken, um hineinzukommen. Innen ist es dann sehr, sehr groß, auch sehr schön. Und im hinteren Bereich geht man dann noch einmal hinunter in diese Grotte. Aber nur wer sich beugt, kommt dort hinein. Nur wer sich bückt, findet den Platz, wo das Kind geboren wurde. Und auch das spiegelt eine Wahrheit wieder. Nächstes Bild. Hier sehen wir gerade einen Mann, der da hineingeht. Der muss sich bücken. Kann keiner aufrecht hineingehen. Das funktioniert nicht. Jesus wurde in Bethlehem geboren, an dem Ort, der nichts darstellte, nichts galt und der nichts hatte. Kein Ort für Leute, die sich selbst für großartig halten. Es ist nichts für stolze und hochfahrende Menschen, die sich nicht beugen wollen und meinen, selbst etwas zu sein. Aber es ist für alle, die sich rufen lassen, die diesen Ruf immer wieder hören und vernehmen, wie die Hirten dort auf den Feldern von Bethlehem. Die spüren, dass sie einen Retter brauchen und die ihn dort aufsuchen, wo er sich finden lässt. Dort muss man hingehen. Und das kann jeder. Wir gehen ja nicht buchstäblich nach Bethlehem, sondern er ist uns ja ganz nahe. Er ist ja ganz nahe gekommen. Er ist für Leute, die spüren, dass sie einen Retter brauchen, der ihnen die Lasten abnimmt, ihre Sünden vergibt, der sie annimmt und aufnimmt, der sie wieder nach Hause führt, der ihr Herz zur Ruhe bringt. Und hier ist der Ort, wo Herz zur Ruhe kommt, zusammen mit dem Ort hier. Das da und das da. Dazwischen liegt sein Leben und Sterben. Und hier finden wir Ruhe und Frieden. Hier ist der Ort, wo wir zur Ruhe kommen. In den Herzen wird's warm. Mensch, still schweigt Kummer und Harm. Sorge des Lebens verhallt. Freue dich, das Christkind kommt bald. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Nacht, als Jesus in unser Schlafzimmer kam und ich ihn erlebt habe, am nächsten Morgen. Mein Leben war radikalst verändert. Nur eine Bewegung mit ihm hat das ausgemacht. Und das, was mich vorher gesorgt hat und geängstigt hat und mich so in seinem Bann gefesselt hat und gefangen hatte, das war plötzlich weg. Ich war frei. Hatte eine Perspektive und eine Hoffnung wie nie in meinem Leben. Eine einzige Begegnung. Bald ist heilige Nacht, der Chor der Engel erwacht. Mensch, horch nur, wie lieblich es schallt. Freue dich, das Christkind kommt bald. Ist auch gut, gell? Mensch, das brauchen wir, dass wir herausgerufen werden aus dem Alltag, den wir zu bewältigen haben, der aber nicht alles ist. Und der uns nicht gefangen nehmen darf. Und zuweilen passiert es ja. Deswegen ist wichtig zu hören. Und wieder berührbar zu werden, ansprechbar zu werden. Ich kann tatsächlich auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Aber der Weihnachtsmarkt ist nicht der Ort, der mir wirklich etwas gibt. Es ist schön, irgendwie romantisch, ja. Es hat aber nur wenig mit dem Wahn zu tun. Es ist wie mit dem reichen Mann da. Wenn Geld alles ist, der arme Mann. Wenn die Geschenke und der Weihnachtsmarkt und der Trubel, wenn das alles ist, arme Welt. Arme Welt. Aber es ist nicht alles. Da gibt es mehr, viel mehr. In Bethlehem kann man es finden. Wir hätten noch 5 Minuten Zeit. Ich würde gerne ein Weihnachtslied mit uns singen. Ist das in Ordnung? Okay, das machen wir.